Lieben Geschwister, wir wollen miteinander wieder den zweiten Timotheusbrief aufschlagen. Und ich lese uns vor von dem vierten Kapitel an, ab Vers 5 bis Vers 8. 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Und wenn ich den Text gelesen habe, dann können wir die Fenster wieder schließen und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Der Paulus schreibt den Brief aus dem Gefängnis heraus in Rom und weiß, dass er bald heimgehen wird, sterben wird. Und nun hat er einiges, was er dem Timotheus noch aufs Herz legen möchte, der bis dahin in Ephesus war, nun aber zu ihm kommen soll und seinen Dienst weiter zu tun hat. Und da wollen wir ab Vers 5, 2. Timotheus 4 lesen. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Ich lese vor von Vers 5 an bis Vers 8. 2. Timotheus 4. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das hatten wir letztes Mal schon, aber weil der Vers 5 in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Vers 6 steht, müssen wir ihn mit dazu nehmen für unseren heutigen Text. Denn in Vers 6 fängt der Satz an mit denn. Und dieses denn, das ist ein Grund, stellt einen Grund dar, warum der Timotheus in seinem Dienst weiter völlig treu vorangehen soll, nüchtern bleiben soll. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Jetzt können wir die Fenster wieder schließen und ich werde dann noch mit uns gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns deinen Sohn gesandt hast und dein Wort uns gegeben hast, deinen Geist gesandt hast und deine Gemeinde gegründet hast, sie auch versammelt jeden Sonntag neu. So wollen wir heute Morgen zu dir kommen durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, und bitte dich um seines vergossenen Blutes willen, um deine Hilfe, deine Anleitung. O Herr, wenn wir mit deinem Wortes zu tun haben, merken wir sehr schnell, wie schwach wir sind, wie wenig wir in der Lage sind, es aufzunehmen und auch daraus zu leben. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gnade, dein Erbarmen, dein Beistand. Wir wollen dich bitten, dass du uns, Herr, leitest und führst, dass du in unserer Mitte dich durch dein Wort und durch deinen Geist offenbarst. Ja, wir wollen dir danken, Herr, dass wir dies erwarten dürfen im Vertrauen auf dich und deine Treue. Amen.
Amen.
Wenn wir heute Morgen uns die Verse 6 bis 8 ganz besonders anschauen aus diesem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, dann blicken wir auf ein Zeugnis. Ein Zeugnis, welches der Paulus gibt. Und er gibt es aus dem Gefängnis heraus. Er gibt es als, ja, man könnte sagen, ein letztes Wort. Letzte Worte großer Männer. Da gibt es sogar ein Traktat. Also hier hören wir die letzten Worte von dem Paulus. Und sie dienen nicht nur dazu, um über ihnen Zeugnis abzulegen, sondern sie wollen vor allem dem Timotheus helfen und denen, die dann zurückbleiben, wenn er, der Paulus, heimkehren durfte. Das ist der Hintergrund von diesem Zeugnis. Und so wollen wir uns dieses Zeugnis heute Morgen etwas anschauen und wollen daraus lernen. Wir gehen der Reihe nach vor und beginnen mit dem 6. Vers und betrachten uns das Leid, welches der Paulus schildert, in dem er sich selber befindet, sein Leid. Er sagt Folgendes, Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Denn, jetzt will er darauf aufmerksam machen, Timotheus, bald werde ich nicht mehr da sein. Bald werde ich eine Etage höher beim Herrn mich aufhalten. Und im Angesicht meines Aufbruches und meines Opfers möchte ich dich ganz besonders auch erreiche. Siehst du mich so, spricht er mit dem Timotheus. Ich sitze nun im Gefängnis, ich bin gefangen. Ich habe Fesseln um meine Arme, um meine Beine, wenn sie ihn dann so gebunden haben, wir wissen es nicht genau. Und es ist finster und der Kaiser Nero hat beschlossen, mich zu töten. Und nun wende ich mich an dich und möchte dein Herz gewinnen und möchte dich ermutigen für deinen Weg. Mein Leiden, welches du auch hier vor Auge geführt bekommst, ich werde schon geopfert, mein Leiden soll dich bewegen in deinem Dienst, in deiner Nachfolge. Während wir jetzt hier gemütlich hier sitzen können und Gottesdienst feiern können, gibt es auf dieser Erde eine ganze Menge von Christen, Hunderte, Tausende, die nicht in einer Gemeinde sich aufhalten können, sondern auch von Gitterstäben umgeben sind, die Schmerzen erdulden, körperlicher Art, weil sie geschlagen werden, weil sie gefoltert werden um ihres Glaubens willen und psychischer Art, sodass ihre Seele angegriffen wird. Was haben sie uns zu sagen? Inwiefern können sie uns, so wie der Paulus, dem Timotheus, ein Zeugnis sein? Ich möchte ein paar Dinge einfach am Anfang hier uns mit auf den Weg geben, die uns vielleicht helfen sollen, unseren eigenen Weg zu sehen. Das allererste, was geschieht, wenn man jemanden sieht, so wie der Paulus im Gefängnis und weiß, warum er im Gefängnis ist, das ist, dass man sich Gedanken darüber macht. Paulus, wie bist du ins Gefängnis gekommen? Was hat dich ins Gefängnis gebracht? Nun, der Paulus hat ja nicht das Gesetz übertreten. Der Paulus, der hat niemand umgebracht. Der Paulus hatte nichts gestohlen. Der Paulus hat nur eines getan. Er hat sein ganzes Leben ausgerichtet, dem einer zu dienen, der ihm vor den Toren Damaskus erschienen ist, der ihm dort in hellem, strahlendem Licht begegnet ist und ihn gerufen hat. Und so ist es nun für den Timotheus dieser Anstoß. Für was lebe ich? Was ist eigentlich mein Leben? Was für eine Bedeutung hat es? Meine Wege, die ich gehe, meine Gedanken, die ich denke, meine Worte, die ich spreche, meine Anliegen, die ich habe, meine Ziele, die ich verfolge. Was steckt dahinter? Können wir uns diese Frage stellen? Darf der Herr heute mit uns so sprechen, uns in die Stille führen und uns da auch es aufs Herz legen, dass wir unser Leben betrachten im Angesichte des Paulus und seiner Not und seines Leides, seines Gefängnisaufenthaltes, dass wir uns überlegen, wofür lebe ich? Was ist mein Ziel? Was soll am Ende einmal über meinem Leben stehen, wenn jemand ein Zeugnis über mein Leben gibt? Kann er dann auch sagen, er hat sich geopfert für den Herrn Jesus Christus, für das Reich Gottes, für sein Werk. Er war bereit, sein ganzes Leben dafür hinzugeben. Er hat alles dahin ausgerichtet, ihm zu dienen. Das war ihm das Allerwichtigste. Er hatte ihn fortwährend vor Augen. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Nun, wie ist es bei uns? Was vermag das Leid der Christen, die jetzt um ihres Glaubens willen fürchterlich auch leiden? Was vermag es in unserem Leben zu bewirken? Ist es uns bewusst, wie wichtig unser Dienst ist? Das war etwas, was der Paulus dem Timotheus auch aufs Herz gelegt hat. Timotheus, ich bin dabei aufzubrechen. Ich bin dabei, nun auch zum Herrn zu gehen. Aber du und den Dienst, den der Herr dir gegeben hat, das ist etwas ganz Wichtiges. Dein Dienst ist etwas ganz Wichtiges. Timotheus, wenn du nicht weiter vorangehst, wenn ich dir nicht die Staffel nun übergeben kann, wer wird weiter den Dienst tun? Wer wird in Ephesus helfen, dass die Gemeinde wachsen kann, gedeihen kann, gute Ausrichtung haben kann, auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet ist? Die Frage könnte man auch heute stellen. Wie ist es bei uns? Sind wir uns unseres Dienstes bewusst? Wissen wir, wie wichtig es ist, ob wir etwas tun oder ob wir es nicht tun? Ob wir unsere Gabe gebrauchen, um dem Herrn zu dienen, oder ob wir es nicht in der Weise machen? Nun, der Paulus möchte das uns heute Morgen aufs Herz legen. Ich werde schon geopfert. Und weil ich schon geopfert werde, Timotheus, musst du auf jeden Fall vorangehen. Bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das sind die Worte, die aus dem Gefängnis kommen und uns nun selber für unseren eigenen Dienst auch bewegen wolle. Motivation für unseren Dienst uns sein solle. Was habe Sie auf dem Herzen liege gehabt, die jetzt im Gefängnis sind? Warum sind sie in diese Situation gekommen? Weil sie nie es sich haben verbieten lassen, ihren Mund für den Herrn Jesus Christus aufzutun. In dieser Woche ist in Russland einer auch gestorben, der es gewagt hat, seinen Mund aufzutun gegen den russischen Regierungschef. Nun, überlegt euch einmal, was er für wichtig gehalten hat. Und er hat es sicherlich von seiner Warte aus gut gemeint. Er hatte ein Anliegen gehabt. Aber wie viel mehr hat es Bedeutung, was ein Kind Gottes für ein Anliegen hat? Und wie viel mehr ist es auch wichtig, dass wir dieses Anliegen uns nicht nehmen lassen, dass wir es auch, ob nun ganz viel Schwierigkeiten in unserem Leben da sind, Druck von außen, Nöte von innen, dass wir es weiter festhalten, weiter auf dem Herzen liegen haben, weiter da vorangehen, weiter diesen Dienst tun. Ja, es gibt Dinge, die euch auch bedrücken und bedrängen, Opfer, die ihr zu bringen habt in eurem eigenen Dienst, so wie es beim Paulus Opfer waren, die er gebracht hat. Er sagt einmal im Philipperbrief, dass er bereit ist, sich opfern zu lassen, wie ein Krankopfer sich ausgießen zu lassen. Das gehört mit dazu. Es wird nie leicht sein, den Weg mit dem Herrn Jesus Christus zu gehen und ihm zu dienen. Es wird nie so sein, dass wir sagen können, es kostet mich gar nichts. Es ist möglich, mit dem Überschuss an Kraft, die ich habe, diesen Dienst zu tun. Es wird uns alles kosten. Es wird uns alles kosten an körperliche und seelische Kräfte. Und es wird uns oft in Situationen bringen, wo wir auch uns die Frage stellen, lohnt es sich denn überhaupt, diesen Dienst zu tun? Denn die Umstände sind ja widrig. Die Welt wendet sich von Gott ab. In der Gemeinde gibt es auch ganz viele Nöte. Und lohnt es sich dann für mich überhaupt noch, diesen Dienst zu tun? Diese Frage kann durchaus gestellt werden von Einzelnen. Und es ist durchaus denkbar, dass wir manches Mal genau so auch uns fühlen. Ist es überhaupt der Wert oder lohnt es sich überhaupt, dass ich mich so anstrenge? Nun, der Paulus hat sich geopfert. Er hat dieses Opfer gebracht mit der Hilfe vom Herrn, freiwillig, so wie im Alten Testament schon es eigentlich vom Herrn vorgesehen war, freiwillige Opfer zu bringen. Wenn der Herr nun durch die Reihe geht und euch anschaut und die Frage stellt, jeden Einzelnen von euch, für was lebst du? Was liegt dir auf dem Herzen, wenn du morgen und übermorgen durch die Woche hindurch gehst? Was brennt dort in deinem Herzen für ein Feuer? Was ist dein Ziel? Möchtest du dich für mich hingeben? Bist du bereit dazu, mir zu dienen? Darf ich dich gebrauchen und verwenden, so wie ich den Paulus gebraucht und verwendet habe? Dieses Leid des Paulus sollte bewirken, dass der Timotheus ermutigt ist, eifrig, wissend um die Bedeutung seines Dienstes. Aber dieses Leid, wenn wir es nun vor Augen haben, dann merken wir sofort auch, dass der Paulus in der Lage war, mit diesem Leid umzugehen. Er sagt also hier nicht in dem 6. Vers, ich werde schon geopfert. Und dann kommt ein großes Stöhnen und ein Ächzen und ein Klagen. Und wir hören dann als Nächstes, es ist schon ganz anstrengend und mühselig. Und es ist eine ganz große Not, die ich da erleben muss. Und ich weiß gar nicht, warum ich die erleben muss. Und es ist für mich unangenehm, es ist für mich etwas, was mir wehtut, es ist für mich etwas, was ich nicht möchte, sondern er erklärt es als etwas. Und da kann ich mal mit euch zusammen einen Vers aufschlagen, der also gar nicht weit von dem 2. Timotheusbrief entfernt ist. Im Philemonbrief, Kapitel 1, Vers 1, hat eh nur ein Kapitel. Da sagt Paulus von sich aus, dass er ein Gefangener Christi ist. Paulus, ein Gefangener Christi. So steht es da ganz am Anfang von dem Philemonbrief. Und damit erklärt der Paulus, ich nehme meine Leiden an. Und ich sage zu ihnen ja. Weil ich weiß, dass ich diese Leiden nicht irgendwie nur von der Welt bekomme, weil da ein böser Kaiser mich verfolgt und ich nun eben auch von den Juden angeklagt wurde, so wie es bei der ersten Verhandlung war, beim ersten Gefängnisaufenthalt. Nein, ich bin ein Gefangener des Herrn. Mein Leid ist ein Leid, was der Herr Jesus Christus in mein Leben bringt und was er gebraucht, um mich selbst auch, ja, sagen wir es mal so, ihm ähnlich zu machen. Gehen wir mit unserem Leid auch so um? Ich finde es unwahrscheinlich schwer, wenn Zeiten des Leides da sind, genau die sich vor Auge zu führen. Nun, das kommt vom Herrn. Das ist etwas, was der Herr jetzt in mein Leben hineingebracht hat und mit dem möchte ich jetzt auch lernen, umzugehen. Ich möchte es aus seiner Hand nehmen. Ich möchte jetzt nicht im Gefängnis sitzen und schimpfe über die bösen Römer und die gottlose Gesellschaft, sondern ich möchte mich als jemand sehen, der vom Herrn erzogen wird. Und ich nehme diese Leiden an. Was immer es bei dir ist, körperliche, seelische Nöte, Anfechtungen, die von außen her auf unsere Lebensumstände so hinzukommen, uns aufgebürdet werden, schwierige Arbeitsverhältnisse, schwierige nachbarschaftliche Verhältnisse, egal was auch immer es ist. Wir werden nur damit richtig umgehen können, wenn wir es als etwas annehmen, was aus der Hand des Herrn Jesus Christus kommt. Er hat mich in diese Situation gebracht. Und nun bin ich ein Gefangener Christi. Und jetzt lerne ich damit zu leben. Für den Paulus war das nicht etwas, was er gleich am allerersten Tag seiner Gefangenschaft als leicht empfunden hat. Er musste es auch lernen. Und der Herr hat es ihm aber beigebracht. Hat ihm geholfen, dass er damit leben konnte. Und er wird uns auch beibringen, mit den schwierigen Lebensverhältnissen, mit denen wir es manchmal zu tun haben, auch gut umzugehen. Aber der Paulus hat noch etwas anderes immer wieder wahrgenommen in seinem Dienst, wenn er am Herrn gedient hat. Und es war der große, herrliche Plan Gottes, den er auch nicht nur für sein Leben hatte, sondern für die ganze Welt hatte. Der Paulus, ich will euch ein Beispiel geben, damit ihr das verstehen könnt. Der Paulus hat im Römerbrief im 9. Kapitel, am Anfang von dem 9. Kapitel, einmal gesagt, dass er unendlich leidet, weil sein eigenes Volk gar nicht offen ist für den Herrn Jesus Christus. Also ich lese es euch mal vor, Römer 9. Ich sage die Wahrheit, also Vers 1, in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Das war der Grund seines Schmerzes, dass die Israeliten, die nun auch doch schon so viel an Gnade erfahren hatten im Alten Testament, nun sich dem Messias gegenüber verweigerte. Traurig, sagt er, ist er. Und er hat fortwährende, unablässige Schmerzen. Und am Ende vom 11. Kapitel, wo dieser Gedankeabschnitt dann auch selber ans Ende kommt, sagt er uns über genau dieses Vorgehen Gottes, oh welch Tiefe, Vers 33, Römer 11, 33, oh welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich sind seine Wege. Da sieht er den großen Plan Gottes. Er versteht ihn nicht. Er hat Mühe, damit umzugehen. Aber weil er ihn festhält und weil er sagt, es ist alles mit einem Sinnverseher in meinem Leben und der Plan, der große Plan Gottes, den er gemacht hat, erfüllt sich in meinem Leben. Aus diesem Grund kann er mit seinem Leid umgehen. Und das ist nun etwas, was wir in unserem Alltag auch lernen sollen. Gottes Plan erfüllt sich in meinem eigenen Leben. Und wenn ich auch unablässige Schmerzen habe, fortwährend traurig bin, immer wieder zu kämpfen habe, so halte ich doch trotzdem daran fest, der Herr macht es gut und richtig, seine Pläne gehen in Erfüllung. Und ich möchte mich nicht auch abbringen lassen oder abirren, dass ich auf einmal ganz andere Gedanken habe. Er war sogar jemand, der in seinem Leiden in gewisser Weise froh sein konnte. Ich will euch das Beispiel vorlesen, was ich dazu mir auch aufgeschrieben habe, aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 17. Da dürft ihr es gerne mit aufschlagen und lesen. Philipper 2, Vers 17. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, es ist der gleiche Gedanke, er opfert sich, er lässt sich von Gott auch opfern, dass er wie ein Opfer selbst auch so dahingebracht wird, dahingegeben wird. Und dann sagt er nicht, so bin ich damit nicht einverstanden und ich beklage mich jetzt und ich möchte doch allen sagen, wie schwer mein Leben ist und wie unmöglich es ist, dass Gott mir das alles auflastet, sondern er sagt, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Es ist ja eine Sache, für etwas auch quasi sich auch opfern zu wollen, was vielleicht gar nicht viel Sinn macht. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Tieftauchers, das heißt also jemand, der Weltrekorde aufgestellt hat, darin in die Tiefe hinabzutauchen ohne Sauerstoffgerät, und dann ist er über fast 100 Meter, glaube ich, gekommen. Hat aber dann, als er einmal einen Rekordversuch auch machte, es nicht mehr geschafft, rechtzeitig wieder hochzukommen, sodass er große körperliche Leiden davongezogen hat, gesundheitliche Schäden erlitten hat. Und das war jetzt etwas, wo man sagen kann, ja, Moment mal, lohnt sich das eigentlich? Ist es denn so wertvoll, in die Tiefe zu tauchen, dass ich dafür mein Leben hingebe? Der Paulus von seiner Seite aus hat gesagt, wenn ich mir überlege, wie ich leide und warum ich leide, dann kann ich sagen, oh, es ist überaus wertvoll, mein Leid. Denn mein Dienst, den ich tue, ist ein überaus wertvoller Dienst. Ich arbeite für den Himmel, ich arbeite für den lebendigen Gott. Ich sammle himmlische Schätze. Ich darf Menschen mit dem Evangelium bekannt machen und ich darf auch erleben, wie der Herr sie rettet. Versteht ihr, das ist was ganz anderes. Ob ich jetzt bei einem Rekordversuch in die Tiefe zu tauchen, mein Leben fast lasse, meine Gesundheit lasse, oder ob ich auf dem Weg, Jesus Christus zu folgen, Leid erfahre und manches auch, wie der Paulus in der ganze Leidensliste es auch aufzählt, uns erlebe, was mein Leib und meine Seele ganz arg schwächt. Es lohnt sich. Der Paulus, der konnte mitten in seinem Leiden froh sein. So bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er wusste, diese Leiden, die ich erleide, die haben einen Wert. Denn ich leide für Christus. Die Leiden des Christus werden in meinem Leben offenbar. So hat er es mal auch ausdrücken können. Und das ist etwas, wo gut ist. Wo sich lohnt, wo jedes einzelne Leid sich lohnt. Aber ich möchte weitergehe und uns noch etwas von seiner Hoffnung erzähle. Ich werde vielleicht nicht ganz dahin kommen, meine Predigt zu Ende zu bringen, aber ich möchte doch versuchen, so weit zu kommen, wie es mir gelingt. Und dann werden wir schauen. Also nachdem er in Vers 6 von seinem Leid spricht, spricht er auch im gleichen Vers, in dem 6. Vers, von seiner Hoffnung. Das Zeugnis des Paulus, er redet von seinem Leid, aber er redet auch von seiner Hoffnung. Jetzt muss ich euch das so versuchen, ein bisschen zu erklären. Denn allein die Schlachterübersetzung hat dieses Wort Analysis, welches hier steht, mit Aufbruch übersetzt. In alle anderen Übersetzungen heißt es eigentlich vielmehr das Abscheide. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Nun, der Paulus hat hier sicherlich seinen Tod auch vor Auge, sein Abscheide vor Auge, aber für ihn ist es nie so, wie für die Menschen in der Welt, die heute auch dem Tod entgegengehen, wir alle gehen ja ihm entgegen. Und ganz viele von den Menschen in der Welt, für sie ist es wirklich ein Abscheide, eine Auflösung in dem Sinn, dass eigentlich dann alles vorbei ist. Sie wissen gar nicht darum, dass gar nicht alles vorbei ist und dass ihre Seele ewig lebt und dass sie vor dem lebendigen Gott stehen werden. Es ist für sie einfach so, ja, dann ist alles aus. So denkt der natürliche Mensch, das ist sein Denken. Deswegen macht er sich nie den Gedanken, wie kann ich vor Gott bestehen, wenn er dann mich vor sich auch holt und ich vor ihm stehen soll. Wie kann ich überhaupt vor ihm bestehen? Nun, der Paulus, für ihn war das nicht so. Es war nicht einfach nur dieses Auflösen, ich scheide ab und jetzt mein Leib, der verdirbt und dann ist alles aus, sondern er kann uns das mal wunderbar auch im Philipperbrief sagen, wie er das sieht und wie er das auch für sich selber wahrnimmt. Und das zeigt seine Hoffnung wunderbar, die er da auch hatte. Im Philipper Kapitel 1, Vers 23 sagt er uns Folgendes. Ich lese es uns mal vor. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Das gleiche Wort, nur das Verb, nicht Analysis, sondern Analyo steht da. Ich werde bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen. Es ist ein Aufbruch, der vor ihm liegt. Lukas 12, Vers 36 heißt es auch einmal, wenn der Herr Jesus von der Hochzeit aufbrechen wird. Da wird das Wort auch nochmal verwendet, was wir hier haben. Ein Aufbruch. Jetzt ist das etwas, was ganz und gar im Widerspruch steht zu unserer Erfahrung. Wenn wir älter werden, brechen wir eigentlich nicht so sehr auf, sondern wir brechen zusammen, nicht wahr? Also wir alles wird schwieriger. Die körperliche und die seelische Kräfte lassen nach. Es gibt eine wunderschöne Beschreibung von dem, wenn man wunderschön dazu sagen kann, von dem Salomo im Predigerbuch. Und er erzählt uns, wie dann also die Arme und die Beine und die Zähne alles nachlassen. Das Haar wird grau und selbst die Kaper gibt nicht mehr ihre Schärfe. Das heißt also, das Essen ist nicht mehr zu schmecken. Der Geschmackssinn lässt nach. Jede Anhöhe nimmt einem der Atem. Es ist unendlich schwer, das Alter. Die Zeit, die man nicht liebt, die man nicht mag, die man nicht herbeisehnt. Es ist eine Situation, die gar nicht leicht zu bewältigen ist. Und doch hat sie der Paulus bewältigt, indem er sagt, ich breche auf. Also er sagt nicht nur, ich sterbe, das sagt er auch, ich scheide ab, also ich gehe. Sondern ich breche auf. Ich gehe nach Hause. Ein Aufbruch. Wie kann der Herr das denn schenken, dass wir unsere letzten Tage unseres Lebens oder unser Alter als einen Aufbruch sehen? Dass wir uns das nicht fortwährend nur einreden lassen, dass alles nur schlechter und schlimmer wird, sondern dass wir wirklich jeden Tag dem Herrn Jesus Christus näher kommen. Habt ihr ihn vor Augen? seine Erscheinung. Das wird uns ja hier in dem Text weiter dann auch erklärt. Paulus sagt also, alle, die seine Erscheinung lieb haben, denen wird es genauso ergehen, dass sie auch die Krone der Gerechtigkeit erhalten werden. Habt ihr sein Erscheinen vor Auge? Habt ihr sein Reich vor Auge? Habt ihr seine Wiederkunft vor Auge? Geht ihr darauf zu, brecht ihr auf oder brecht ihr zusammen? Man kann im Alter oft in diese Situation kommen, dass man zusammenbricht, dass man innerlich, seelisch wie auch äußerlich vom Leib her zusammenbricht. Dass die Kräfte so überlastet scheinen, dass es gar kein Morgen mehr zu geben scheint. Und trotzdem sagt unser Paulus hier aus dem Gefängnis, wissend um sein Abscheiden, ich gehe jetzt nicht in den Keller, in die Finsternis, sondern ich komme ins Licht. Ich werde meinen Herrn sehen und er wird mir die Krone der Gerechtigkeit geben. Er wird mich reichlich belohnen. Er wird mich bestätigen. Oh, wie oft hat der Paulus in seinem Leben und in seinem Dienst nicht diese Bestätigung bekommen. Er hat sie manches Mal verwehrt bekommen von den Menschen, die er aufgesucht hat. Er kriegt auch hier in dieser Situation nicht die Bestätigung. Alle haben mich verlassen, sagt er dann ein paar Verse weiter. Niemand stand mir bei. Das ist etwas, was ihn arg sicherlich in seinem eigenen Herzen getroffen hat. Aber jetzt weiß er, ich breche auf und wenn ich dann vor meinem Heiland stehe, kriege ich diese Bestätigung, diesen Lohn. Und er setzt mir die Krone der Gerechtigkeit auf. Aufbruch. Nun, ich wünsche es für uns, dass unser Alter oder alle Schwierigkeiten, die wir auch in unserem Leben haben, uns immer wieder an diesen Aufbruch auch erinnern, dass wir uns das sagen, wir sind auf dem Weg hin zu ihm. Wir gehen nicht in eine ungewisse Zukunft. Wir gehen nicht einfach nur ins Grab und verrotten dort, sondern wir gehen heim. Wir haben ein Ziel vor Auge. Wir haben einen Ort vor Auge, zu dem wir auch hingehen. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Vielleicht schließe ich meine Predigt damit ab. Dann können wir den 7. Vers dran nehmen, der auch sehr wichtig ist. Nächstes Mal seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wenn der Herr Jesus Christus im Neuen Testament das Ziel des Gesetzes zusammenfasst, das heißt all der Anordnungen, die Gott gegeben hat im Alten Testament, dann sagt er, das ist das Ziel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das Ziel. Deinen Nächsten wie dich selbst, das ist auch etwas, was dazugehört. Wie bei den 10 Geboten gibt es einen Teil, der auf Gott hin ausgerichtet ist, die Gemeinschaft mit Gott beschreibt. Und der zweite Teil, die Gemeinschaft mit dem Menschen beschreibt. Das ist das Ziel. Darauf kommt es an. Das will gelernt werden. Ihn zu lieben. Nun, wie kann man das lernen? Wie kann ich den lieben, den ich gar nicht sehe? Wie kann ich den im Herzen auch haben, der so weit oft entfernt zu sein scheint? Der manches Mal gar nicht fühlbar und tastbar ist. Wie kann ich ihn lieben? Eigentlich, Eigentlich beginnt alles damit, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgießt durch den Heiligen Geist. So wie es im Römerbrief auch beschrieben wird. Damit beginnt alles. Nur so ist es möglich, dass wir den Herrn Jesus Christus überhaupt lieb gewinnen können und den himmlischen Vater und den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Nur so. Gott muss den Anfang machen. Nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, die er zu uns hat, diese zu entdecken, da kann ich im Grunde genommen euch nur einladen, die Evangelien zu lesen und dann den Herrn Jesus Christus zu bitten, ob es nun Kinder oder Erwachsene oder Ältere sind: Herr Jesus, öffne mir die Augen für deine Liebe. Öffne mir die Augen für deine Liebe. Lass mich erkennen, wenn ich in der Evangelie lese, wie groß deine Liebe zu Sündern ist. Lass mich ja richtig davon auch in meinem Herzen bewegt werden, dass deine Liebe mich treibt, dass sie mich voranführt, wie der Paulus im 2. Korintherbrief das uns auch erklärt. Nun, wo stehst du mit deiner Liebe zu dem Herrn Jesus Christus? Was liebst du am allermeisten? Inwiefern hast du seine Erscheinung lieb gewonnen? Das ist hier grammatikalische Zeitform, die erklärt, dass dieses Liebgewinnen etwas ist, was von der Vergangenheit her kommt und bis in die Gegenwart jetzt aber anhält und immer noch da ist. Aber wo ein Zeitraum nun auch dahinter zu sehen ist. Nun am Anfang, es gibt ein schönes christliches Lied, wo das zum Ausdruck kommt, da lieben wir uns vor allem selbst als Kinder Gottes. Wenn wir wiedergeboren werden, ist es für uns so, dass wir am Anfang zuallererst mal uns lieben. Und dann beginnt der Herr Jesus sein Werk an uns und zeigt uns, wie wir ihn lieben können. Und er gibt uns Kraft dazu, auch ihn von ganzer Herzen zu lieben und darin zu wachsen. Menschen zu begegnen, die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, ist etwas Wunderschönes. Menschen zu begegnen, die sich von ganzem Herzen zu lieben, ist unangenehm. Das ist von daher begründet, weil sie gar nicht so, ja, es ist schwer mit ihnen auszukommen. Manchmal ist es schwer mit uns auszukommen, weil wir uns noch mehr lieben wie alles andere. Manchmal ist es auch schwer mit anderen gut auszukommen, weil wir auch in unserer Liebe zu dem Herrn Jesus Christus noch gar nicht so weit gekommen sind, uns zu beugen, uns auch zu erniedrigen, uns zu sagen, ja, das darf er mir tun. Er darf mir das antun. Als der Johannes den Herrn Jesus auf sich zukommen sah und der Herr Jesus ihn bat, dass er ihn taufen sollte, da sagte der Johannes, also ich müsste doch von dir getauft werden. Das ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, lass es jetzt so geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. Wie oft sagen wir in unserem Leben, das geht doch gar nicht. Das darf man mir doch nicht antun. Aber die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus wird uns auch da voranbringen, dass man uns ganz viel auch auferlegen kann, antun kann. Und wir gehen trotzdem weiter unseren Weg. Wir sind weiter ein Zeugnis. Wir sind weiter ein Licht. Und wenn wir selbst in die Finsternis kommen, leuchtet dieses Licht auch dort in der Finsternis. So möchte der Herr uns eigentlich auch voranbringen. So möchte er uns wachsen lassen. Und er möchte uns als Ziel vor Augen stellen, diese Erscheinung von ihm, seine Wiederkunft zu lieben. Und da sind wir jetzt bei der Erwartung seiner Wiederkunft, die viel wichtiger ist als das genaue Wissen des Zeitpunktes. Heute wird sehr viel über den Zeitpunkt sich gestritten und Gedanken gemacht. Das ist nicht das Entscheidende. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Das kann ganz bald sein, es kann aber auch noch eine lange Zeit dauern. Wir wissen es nicht. Aber was wir wirklich auf unserem Herzen liegen haben sollte, ihn von, also mit Liebe zu erwarten. Sehnsucht nach ihm zu haben, nach seiner Wiederkunft. Und diese Wiederkunft auf dem Herzen tragen zu können. Und jetzt möchte ich euch am Schluss sagen, wie ihr das tun könnt und wie ich in der Lage bin, dass ich darin weiter wachsen kann. Nämlich, wenn ich mir vom Herrn Jesus erzählen lasse, wie er bei seiner Wiederkunft auch dann handeln wird und wie er sein Reich aufrichten wird. Im Alten Testament gibt es ganz viele Stellen, die davon berichten. Im Neuen Testament gibt es auch Stellen, die davon berichten. Und der Herr Jesus möchte mir das aufs Herz legen. Und dann beginne ich, das lieb zu gewinnen. Dann staune ich, wenn ich in den Psalmen lese, dass die ganze Völker auf der Erde zu ihm kommen werden, zum Laubhüterfest, um ihn anzubeten. Dann sage ich mir, oh, was ist das für eine wunderbare Zeit. Heute wollen sie alle Gott loshaben. Im Europäischen Parlament, in der EU, wird Gott einfach also ausgestrichen. Gibt es gar nicht mehr. Aber ein Kind Gottes darf sich freuen auf seine Wiederkunft, diese Wiederkunft richtig lieb gewinnen. So wie der Johannes, Herr, komme bald. Diese Erwartung und dann diese Freude über das, was kommt. Wenn wir heute die ganze Nachricht dieser Welt hören, dann ist es unwahrscheinlich schwierig, wenn wir sie immer nur hören und hören und nichts anderes, diese Erwartung seiner Wiederkunft mit Liebe im Herzen zu haben und sich darüber zu freuen. Wir ärgern uns über alles, was auf der Welt passiert, aber wir sollen uns nicht ärgern über alles, was auf der Welt passiert, sondern wir sollen uns mit Liebe seiner Wiederkunft zuwenden und daraufhin eigentlich auch leben. Das soll von uns ausstrahlen. Der Herr kommt wieder. Weißt du, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt? Bist du bereit? Dass das quasi unser Zeugnis ist und dass wir dann so innerlich im Herzen bereit sind. Ob er nun unvorbereitet kommt und wir auf einmal in seiner Gegenwart stehen, ob es vielleicht ein bisschen sich andeutet, ganz egal. Unsere Herzen sind bereit. Wir lieben ihn. Wollt ihr wachsen in dieser Liebe zu ihm? Gibt es etwas Wichtigeres, als in dieser Liebe zu ihm zu wachsen? Gibt es etwas Wichtigeres für unser Leben, für unseren praktischen Alltag, als in der Liebe zu ihm hin zu wachsen? Ich will euch mit einem kleine Illustration am Ende des vor Augen führen. Wenn jemand den Herrn nicht liebt, dann liebt er die Welt. So einfach ist es. Er liebt alles, was in der Welt ist. Kann alles inbegriffen sein. Das ist für ihn seine Welt. Damit beschäftigt sich sein Herz. Aber wenn er den Herrn Jesus Christus liebt, dann beschäftigt sich sein Herz mit ihm. Und dann bittet er den Herrn Jesus Christus, Herr, ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte dein Wort, Psalm 119, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder in deinem Gesetz sehe. Das ist dann sein Anliegen. Ne? Herr, lehre uns beten. Das Anliegen der Jünger. Ja? Liebe zum Herrn. Haben wir sie? Wächst sie? Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Der Paulus sagt, nur denen wird es so ergehen, dass sie die Krone der Gerechtigkeit auch aufgesetzt bekommen, erhalte aus der Hände des Herrn, die seine Erscheinung lieben. Nun, wisst ihr, wenn ich jetzt mein Leben führe und ich habe den Herrn Jesus und seine Erscheinung gar nicht lieb, dann bedeutet das wirklich, dass ich am Ende nicht die Krone der Gerechtigkeit aufgesetzt bekomme, sondern verloren gehe. Und den Zorn Gottes zu spüren bekomme, in einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise. Und aus dem Grund sagt der Paulus das so als Ausrufezeichen am Schluss, ne? Hast du seine Erscheinung lieb? Ist das das, was in deinem Herzen brennt und leuchtet und hell und klar vor dir aussteht? So soll es sein. Das soll dir, Timotheus, auf dem Herzen liegen und der Gemeinde in Ephesus. Und das soll uns auf dem Herzen liegen, die wir heute auf unserem Weg weiter mit dem Herrn Jesus vorangehen. Ich möchte am Schluss noch gemeinsam mit uns still werden und beten. Lieber Herr Jesus Christus, ach, unser Leben ist eines, was wir oft nicht verstehen. Unsere Leiden, ja, unser ganzes Ergehen, unsere Ausrichtung ist eine, die noch weiter wachsen muss, wo wir lernen müssen und lernen sollen, dich vor Augen zu haben, unseren Aufbruch, deine Wiederkunft, deine Erscheinung. Du weißt ja, dass in unserem Leben diese Dinge noch nicht so den Raum haben finden können, wie es notwendig ist. Und aus dem Grund wollen wir dich bitten, dass du weiter an uns wirkst, Herr, und uns hilfst, dass wir doch auch mitten umgeben von Leid sagen können, ich breche auf. Und der Herr wird mir die Krone der Gerechtigkeit geben. Ach Herr, schenke, dass wir erfüllt von dieser christlichen Hoffnung in dieser Welt leben können und dadurch auch ein Zeugnis sein können. Amen. Amen.